NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Februar 1837. Thomas Davenport erhält das erste Patent für einen Elektromotor.
Das Dörfchen Forestdale im US-Bundesstaat Vermont. Es ist das Jahr 1834. In einer kleinen Werkstatt beugt sich ein Mann von Anfang 30 über eine merkwürdig aussehende Apparatur. Er heißt Thomas Davenport und ist von Beruf Grobschmied. Seine eher feingliedrige Konstruktion erinnert an eine alte Nähmaschine. Man erkennt vier gewickelte Metallspulen in einem beweglichen Holzrahmen, außerdem zwei Elektromagnete und einen Eisenstab. Das Hochzeitskleid seiner Frau Emily opferte er, um mit der Seide die Drähte zu isolieren. Als er die bereitliegende Batterie anschließt, setzt sich der drehbare Rotor in Bewegung. Davenport ist begeistert.
Ich hoffe, dass man mich nicht als Schwärmer betrachten wird, wenn ich vorauszusagen wage, dass bald Motoren hergestellt werden, die die größten Maschinen antreiben können und die lediglich auf der Wirkung zweier galvanischer Magnete beruhen und dann noch viel billiger arbeiten als Dampf.
Davenport ließ seine Erfindung patentieren. Am 25. Februar 1837, heute vor 175 Jahren, erhielt er die entsprechende Urkunde. Ein Nachbau seines Motors steht heute im Smithsonian Institute in Washington. Trotzdem, Martin Doppelbauer käme nie auf die Idee, diesen experimentierfreudigen Amerikaner als den Erfinder des Elektromotors zu bezeichnen.
Das war ein ganz aktuelles, spannendes Thema damals, das war wirklich hip, das war so wie heute das Internet, da hat sich jeder, der ein bisschen Affinität zur Technik hatte, mit dem Thema beschäftigt.
Weil es zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch kein Internet gab, wusste Davenport nicht, dass in Europa längst an der gleichen Sache getüftelt wurde. Von Männern, die genauso wie er von der Elektrizität fasziniert waren.
Von spleeniger Spinner bis hochintelligenter Forscher war das ganze Spektrum im Grunde genommen vertreten.
Zur zweiten Kategorie zählt Martin Doppelbauer, Professor für Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe, den wichtigsten Wegbereiter des Elektromotors in Europa. Den deutsch-russischen Physiker Moritz Hermann Jacobi. 1834, im gleichen Jahr als Davenport das Kleid seiner Frau zerschnitt, konstruierte Jacobi in Königsberg ebenfalls einen für heutige Verhältnisse einfachen Motor. Ein Nachbau steht im Elektrotechnischen Institut der Uni Karlsruhe. Und der funktioniert. Martin Doppelbauer kann seinen Studenten an diesem Objekt ganz praktisch die Grundlagen der Elektrotechnik demonstrieren. Physikalische Phänomene, die zur Zeit Jacobis erst seit wenigen Jahren bekannt waren.
Das begann 1820, als ein Däne, der Hans Christian Ørsted, erkannt hat, dass man ein Magnetfeld, also magnetische Nord- und Südpole, erzeugen kann, wenn man elektrische Ströme fließen lässt. Im gleichen Jahr hat ein Franzose, der André-Marie Ampère, dessen Name ja auch heute bekannt ist durch die Einheit des elektrischen Stroms, erkannt, dass man dieses Magnetfeld noch verstärken kann, wenn man den Draht aufwickelt, also eine Spule herstellt, eine zylindrische Spule herstellt.
Der Engländer Peter Barlow fügte diese beiden Erkenntnisse zusammen und bastelte 1822 den ersten funktionierenden elektrischen Motor.
Der war aber sehr, sehr schwach, viel zu schwach, um irgendwas Vernünftiges damit zu machen. Er hat sich halt gerade noch selber gedreht. Aber immerhin ist es die erste drehende elektrische Maschine gewesen.
Aus heutiger Sicht wirken die Apparate, die in dieser Zeit entstehen, wie sinnfreie Basteleien technikverliebter großer Jungs. Doch es ging in Wirklichkeit um eine Menge. Was sie suchten, war eine neue Kraftquelle, die Muskelarbeit ersetzen konnte. Eine Alternative zur Dampfmaschine. Sie war das Maß der Dinge, um Menschen und Maschinen zu bewegen. Moritz Hermann Jacobi forschte mit Unterstützung von Zar Nikolaus I. Magnete und Batterien waren Raritäten zu dieser Zeit. Deshalb spendierte ihm der Herrscher sündhaft teure Zink-Platin-Batterien für einen Motor. Mit dem rüstete Jacobi ein Schaufelradboot aus. Auf der Neva bei St. Petersburg schipperte es mit weniger als einem PS Leistung die bis zu 14 Passagiere hin und her. Ziemlich langsam, aber unfallfrei. Technisch funktionierte es. Aber Jacobi merkte, dass er in einer Sackgasse steckte. Das Kernproblem?
Man hatte damals keine Energiequelle, keine elektrische Energiequelle. Der Strom für diese ganzen Motoren, der kam aus Batterien, aus Zinkbatterien. Und es stellte sich sehr schnell heraus, auch bei dem Jacobi-Motor von 1838, dass eine Dampfmaschine erheblich preiswerter zu betreiben war als diese Elektromotoren.
Diese bittere Erkenntnis machte auch Thomas Davenport in Amerika. Er war von Vermont nach New York in die Nähe der Wall Street gezogen, dorthin, wo das Geld war. Er konnte zwar eine kleinere Anzahl seiner Motoren verkaufen, doch seine große Vision, die elektrische Eisenbahn, blieb unerfüllt. Thomas Davenport starb 1851 mit nur 49 Jahren. Ebenso wie sein russischer Zeitgenosse Jacobi, den er nie kennengelernt hatte, und die vielen anderen Pioniere war er seiner Zeit einfach voraus. Die Elektrifizierung der Gesellschaft, das Zeitalter der modernen Massenproduktion, begann erst 3 Jahrzehnte später.
Hast du heute Morgen in der Tante Post gelesen? Da hat ein Erfinder so eine neuartige Maschine gebaut, mit der er eine sogenannte
Elektrizität, habe ich auch gelesen.
Elektrizität.
Mit der Erfindung der Dynamomaschine durch Werner von Siemens und dem Ausbau flächendeckender Stromnetze veränderte sich der Alltag der Menschen. Die Gaslaternen verschwanden. Jetzt flackerte elektrisches Licht an den Straßen und in den Häusern. In Deutschland nahm 1884 in Berlin das erste öffentliche Kraftwerk den Betrieb auf. Hans-Ulrich Wehler beschreibt in seiner mehrbändigen deutschen Gesellschaftsgeschichte die damalige Dominanz der Konzerne Siemens und AEG und die deutsche Vorreiterrolle in der Elektrotechnik.
1902 lief zum Beispiel mehr als die Hälfte aller elektrischen Straßenbahnen Europas in Deutschland. Als eine weitere unauffällige Revolution der Energieversorgung erwies sich der Elektromotor, der unverhältnismäßig billiger und kleiner, mobiler und effizienter war als die klobige, unbewegliche Dampfmaschine.
Im beschaulichen Miltenberg am Main begann die Elektrifizierung im Jahr 1904. Dort in Unterfranken machte sich der junge Schlosser Karl Oswald selbstständig. Sein Urenkel Johannes macht heute in der 4. Generation noch immer das Gleiche. Er baut Elektromotoren.
In die Elektromotoren werden Kupferwicklungen eingelegt, und zwar im Wesentlichen per Hand. Das liegt daran, dass hier eben Motoren in kleinen Serie und auch sehr große Motoren gebaut werden. Und da ist auf der ganzen Welt Handwicklung nach wie vor üblich. Man könnte noch Aluminium nehmen, das wäre vielleicht etwas günstiger, aber dafür mit einem kleineren Wirkungsgrad. Also ohne Kupfer geht nichts.
Mit der eng gewickelten Kupferspule im Inneren trat der Motor seinen Siegeszug an. 1879 gelang wiederum Werner von Siemens das, wovon Thomas Davenport nur träumen durfte. Er schickte stromgetriebene Straßenbahnen und Züge auf die Reise. Auch in unser Privatleben hielten Elektromotoren durch allerlei Erfindungen allmählich Einzug. 1898 wurde der erste elektrische Rasierer patentiert, 10 Jahre später der elektrische Staubsauger. 1910 konstruierte der Amerikaner Alva J. Fisher die erste Waschmaschine mit Elektromotor. Nur ein Beispiel, wie der Hausfrau die Arbeit erleichtert wurde.
Meine Waschfrau, meine Konstrukta. Bitte Blüten rein und Leinen trocken.
Ja, aber.
Nichts aber. Machen wir gleich die Buntwäsche hinterher, dann wirst du schon sehen.
Firmengründer Karl Oswald aus dem katholischen Miltenberg war ein frommer Mann. Da wundert es nicht, dass sein erster selbstkonstruierter Motor der Kirche helfen sollte.
Das heißt, der Kalkant, der den Blasebalg bedient hat, ein Mensch, der wurde ersetzt durch einen Elektromotor. Das war also eine der ersten Rationalisierungen von Arbeitsplätzen, die hier in Miltenberg passiert sind. Und der Elektromotor hat dann einen gleichmäßigen Luftstrom geboten, mit dem die Orgel schön leise auch betrieben werden konnte.
Elektromotoren sind heute ein Massenartikel. Es gibt sie in allen Größen und Leistungen. Den kleinsten präsentierten kürzlich Chemiker der Tufts-Universität im US-Bundesstaat Massachusetts. Er hat die Größe von einem Nanometer, also einem Millionstel Millimeter. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist 60.000 Mal dicker. Auch Mittelständler Johannes Oswald kann seine 160 Arbeitsplätze nur dann auf Dauer sichern, wenn er Hightech-Produkte anbietet. Direktmotoren mit einem sehr hohen Drehmoment. Motoren, die stark sind, aber dennoch laufruhig und leise. für eine besondere Kundschaft.
Wir haben in den letzten 15 Jahren vielleicht 55, 60 Theater in Europa mit Elektromotoren ausgerüstet. Man ist erstaunt, wenn man hört, wie viele Motoren in einem Theater sind. Zum Beispiel, neuestes Projekt war das Bolschoi-Theater in Moskau. Da sind 256 Elektromotoren verbaut, um Bühnen zu heben und zu senken.
Doch die Bequemlichkeit hat auch Schattenseiten. Elektromotoren sind große Energiefresser. Fast 50% unseres Stromverbrauchs geht zu Lasten der kleinen und großen Helfer im Alltag. Im Zeichen von Klimawandel und der sogenannten Energiewende keine guten Voraussetzungen, möchte man meinen. Doch Unternehmer Johannes Oswald wird nicht bange.
Hier lässt sich durch den Einsatz von Elektronik oder auch, und das ist unser Gebiet, durch den Bau von Spezialmaschinen, enorme Energiespareffekte lassen sich hier erzielen. Wir reden hier üblicherweise von 10 bis 30 oder auch 40% Energieeinsparung, die wir unseren Kunden durch unsere Technik bieten.
Mit dieser schweren Bürde, ein Energieschlucker zu sein, hat der Elektromotor da überhaupt eine Zukunft? Johannes Oswald, der Unternehmer, und Martin Doppelbauer, der Forscher, nicken sehr bestimmt bei dieser Frage. Neue Materialien machen ihnen Hoffnung. In einer kleinen Werkstatt forscht der Mittelständler an den Übertragungswerkstoffen der Zukunft. Ein Mitarbeiter ist gerade dabei, dünnes weißes Folienband auf eine Spule zu wickeln. Es handelt sich um einen sogenannten Supraleiter.
Ein Supraleiter ist ein Material, in dem ein Strom ohne Widerstand fließen kann. Also ab einer bestimmten Temperatur fließt der Strom ohne Widerstand. Und wenn er ohne Widerstand fließt, dann kann man auch einen sehr hohen Strom fließen lassen. Wir kriegen also hier 20, 30, 40-fachen Stromdichten gegenüber Normalleitern hin.
Die bestimmten Temperaturen, von denen Johannes Oswald spricht, liegen übrigens bei etwa 200 Grad, unter Null. Aber auch der klassische Elektromotor mit Kupferkern gilt neuerdings wieder als Hoffnungsträger. Die Vision von Megastädten, in denen emissionsfreie Elektroautos lautlos fahren, bewegt die Politiker. Martin Doppelbauer erinnert daran, dass die ersten Fahrzeuge der Automobilgeschichte überwiegend Elektromotoren hatten, weil Benzin teuer und im Umgang nicht ungefährlich war. Wie damals soll Deutschland erneut Leitmarkt für die Elektromobilität werden.
Wenn wir unser Ziel erreichen, im Jahre 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen zu haben, dann ist das eine Million von heute 45 Millionen Fahrzeugen. Das heißt also, es wird eine Langeweile von Koexistenz sozusagen zwischen Verbrennungsmotor und der Elektromobilität geben.
Die Realität ist, dass in Deutschland aktuell nur wenige hundert rein elektrisch motorisierte Autos offiziell registriert sind. Die überwiegende Zahl im Rahmen von Pilotprojekten der großen Energiekonzerne. Die haben nämlich ein großes Interesse daran, dass die Menschen mit Strom und nicht mit Sprit fahren. Das Ziel der Kanzlerin hält Martin Doppelbauer durchaus für erreichbar, unter einer Bedingung.
Es ist aber nicht gesagt, wie viel davon rein vollelektrische Autos sind und wie viel Hybridautos sind. Hybrid heißt also eine Kombination von Elektromotor mit Verbrennungsmotor. Man kann sicher annehmen, dass die meisten dieser 1 Million Fahrzeuge dann hybride Fahrzeuge sein werden.
Andere Länder haben genauso ehrgeizige Ziele. Ob Frankreich, China oder die USA, überall tüfteln Teams aus Industrie und Forschung und wollen die Nummer 1 werden bei den Elektroautos. Nicht die Motoren sind dabei das Problem, sondern die Speicherbarkeit der mitgeführten Energie. Für die Urlaubsreise oder die weite Dienstfahrt ist die Reichweite der derzeit verfügbaren Batterien nicht ausreichend. Der Verbrennungsmotor werde noch für mehrere Jahrzehnte die wichtigste Antriebsart für Autos bleiben, ist auch Martin Doppelbauer überzeugt.
Die Frage ist das eigentlich schlimm? Wenn man sich anschaut, wofür werden heute Autos eingesetzt und wie weit sind die Fahrten, die wir täglich fahren mit dem Auto, dann stellt man sehr schnell fest, dass mit 100 oder 120 Kilometern Reichweite weit über 90% aller Fahrten abgedeckt werden können. Das heißt, gerade in dem Bereich als Zweitwagen kann ich mir die Elektromobilität sehr, sehr gut vorstellen.
Länderübergreifende Allianzen von großen Strom-, Chemie- und Autokonzernen sind an den Start gegangen, um möglichst leichte Motoren und leistungsfähige Batterien zu entwickeln. Wieder hat ein weltweiter Wettlauf der Techniker und Ingenieure begonnen. Man weiß voneinander, man beobachtet sich gegenseitig. Die Zeit der einsamen Tüftler aller Jacobi und Davenport ist vorbei.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an das Patent für den ersten Elektromotor, das Thomas Davenport heute vor 175 Jahren erhielt. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.